Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Jesus erzählte Gleichnisse seinen Jüngern und eines haben wir gerade gehört. Gleichnisse nehmen ja Dinge aus dem Alltag der Menschen, die sie gut kennen, um damit etwas zu beschreiben, was das Reich Gottes charakterisiert, das wir nicht so leicht fassen können. Etwas aus der sichtbaren Wirklichkeit, um etwas zu beschreiben, was in der unsichtbaren Wirklichkeit mindestens genauso wahr ist. Wenn Jesus heute gelebt hätte, was hätte er für Gleichnisse erzählt? Vielleicht das Gleichnis vom betrügerischen Programmierer oder das Gleichnis von der klugen Pflegerin im Seniorenheim. Ich weiß es nicht. Das Gute an diesem Gleichnis von dem Seemann und dem vierfachen Ackerfeld ist, Jesus legt es selber aus. Damit ist meine Arbeit getan. Und so möchte ich heute zu Beginn einmal einsteigen, indem ich ein paar postmoderne Fragen richte an dieses Gleichnis. Und die erste bezieht sich auf Jesu Auslegung, der Seemann, der den Samen legt und der Same, so sagt Jesus, der Same ist das Wort Gottes. Und das mag für die Menschen seiner Zeit damit ausreichend erklärt gewesen sein. Aber wie ist das bei uns heute? Wir trauen uns ja zum Teil nicht mal mehr in der Kirche vom Wort Gottes zu reden. Was ist denn gemeint mit dem Wort Gottes? Wir postmoderne Menschen müssen solche Fragen stellen, weil für uns das gar nicht mehr sicher ist. Was Jesus meint und worauf er sich bezieht, ist, glaube ich, relativ einfach zu sagen. Für ihn ist das die Schrift, die Heilige Schrift, die fünf Bücher Mose, die Propheten. Er bezieht sich auch in diesem Gleichnis auf den Propheten Jesaja, indem er Bilder von dort aufnimmt. Diese Schriften, mit denen er gelebt hat und die Menschen seiner Zeit gelebt haben. Und das heißt es bis heute für uns. Die Heilige Schrift, die Bibel, das erste und zweite Testament, der alte und der zweite Bund. Diese Schriften, 66 Bücher insgesamt, die in der Bibel zusammengefasst sind, die sind damit gemeint. Und wir fragen, na ja, Wort Gottes, wir wissen doch längst, spätestens durch die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung, dass das alles Menschenwerk ist. Das sind Menschen, die das geschrieben haben. Es sind also Worte von Menschen aus ihrer Zeit, ganz begrenzt und beeinflusst von dem, was sie erlebt haben. Was soll daran Wort Gottes sein? Das wussten übrigens die Menschen damals auch, dass es Menschen gewesen waren, die das aufgeschrieben haben. Und doch haben sie darin immer wieder Gottes Reden gesucht und gefunden. Ein Wort zur Methode der historischen Kritik. Manche kennen das, haben das schon mal gehört, dass man so heute die Bibel auslegt und dadurch vieles entmythologisiert hat. Und an manchen Stellen sogar gesagt hat, naja, was da Jesus in den Mund gelegt wurde, das hat er eigentlich gar nicht gesagt. Die historisch-kritische Methode ist so etwas wie ein Werkzeugkasten. Eine bestimmte Methode mit bestimmten Instrumenten, mit denen man die Bibel anschaut und biblische Texte untersucht, wissenschaftlich betrachtet. Aber wie das in der Wissenschaft so ist, die Instrumente, die Methoden, die man anwendet, bestimmen auch in gewisser Weise das Ergebnis, das man bekommt. Für mich ist ein schönes Bild dafür das Weltraumteleskop Hubble. Ich glaube, zu seinem 20. Geburtstag war das, da hat man Fotos gemacht vom Lagunennebel, tausende von Lichtjahren entfernt, irgendwo in den Tiefen des Weltraums. Und das sind zwei Fotos ein und derselben Stelle in diesem Weltraum. Das eine ist ein Foto von faszinierenden, wunderbar geformten, farbigen Nebeln irgendwo im All. Faszinierend schön, diese Bilder von Hubble. Und dieses Bild ist aufgenommen mit einem optischen Teleskop. Das heißt, das sichtbare Licht, das, was wir auch sehen können, dieses Spektrum wurde aufgenommen. Es gibt von der gleichen Stelle ein zweites Foto. Das ist aufgenommen im Infrarotbereich. Ein Bereich, den das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Hier wird also ein anderes Instrument benutzt, ein anderes Werkzeug. Und das, die gleiche Stelle im Weltraum, die eben noch erfüllt war von bunten, faszinierend geformten Nebeln, zeigt Tausende von Sternen vor einem dunklen Hintergrund. Und ich glaube, so ist das auch bei der Frage, wie wir die Bibel lesen und an sie rangehen und auslegen. Es ist gut und hilfreich, bestimmte Methoden anzuwenden. Auch die historisch-kritische Methode empfinde ich als hilfreich. Aber wir finden damit einen bestimmten Ausschnitt. Und ein anderer Blick, ein anderes Instrument zeigt uns andere Wahrheit, tiefere Wahrheit. Und so ist es, glaube ich, wenn wir an die Bibel herangehen und darin Wort Gottes suchen. Es hat etwas damit zu tun, mit welchem Blick wir daran gehen. Jesus, von ihm wird ja im Johannesevangelium gesagt, er selbst sei das Fleisch gewordene Wort. Das Wort Gottes in Person sozusagen. Und da spüren wir schon ein ganz anderer Zugang, als wenn wir sagen, da haben irgendwann mal Leute gelebt, die was aufgeschrieben haben. Plötzlich wird da etwas lebendig. Und das ist es, wenn wir vom Wort Gottes reden, dann reden wir nicht einfach nur von toten Buchstaben, die irgendwann einmal aufgeschrieben wurden und wo wir sagen, da steht es doch. Sondern wir reden von etwas Lebendigem, was in besonderer Weise lebendig wird, wo Jesus Christus, der gestorben ist, aber eben auch auferstanden ist, selbst vorkommt, aufleuchtet. Martin Luther hat das mal so gesagt, er, Jesus, ist der Schlüssel, den wir haben, um das Wort Gottes aufzuschließen. Es ist ein Schatz, der uns da gegeben ist mit der Bibel. Und wenn wir daran gehen mit unserem Verstand, aber auch mit unserem Herzen und etwas Lebendiges darin suchen, dann werden wir das finden können. Was ist Wort Gottes? Das ist das Wort, das uns über unseren eigenen Horizont hinausbringt. Das Wort, das in besonderer Weise Gott in den Blick bringt und ehrt. Das Wort, das uns trifft und tröstet oder stärkt oder ermahnt. Und wo wir das spüren, wo das geschieht, nicht weil einer von vorne das sagt, dass es so sein müsste, sondern wo wir spüren, das geschieht. Das Wort, das unsere Liebe stärkt zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Das ist Wort Gottes. Wo ein "Fürchte dich nicht, ich bin bei dir" uns trifft in einer Lebenssituation und wir spüren, das verändert etwas. Da ergeht lebendiges Wort Gottes. Wo wir hören, selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und wo das eine Verheißung wird, auf die wir uns einlassen und nach der wir leben können, da ergeht Wort Gottes. Wo wir hören, wer mit dem Sohn verbunden ist, mit Jesus Christus, der hat das Leben. Und wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, der hat auch das Leben noch nicht gefunden. Und wir verstehen, was gemeint ist. Da ist Wort Gottes. Etwas, was uns gegeben ist und lebendig zugleich bleibt. Wir fragen als postmoderne Menschen nicht nur, was ist Wort Gottes? Wir fragen dann auch, was ist denn Wahrheit und wie erkenne ich denn Wahrheit? Und in der Tat, das ist ja etwas, was der Bibel eigen ist und was vergangene Generationen auch irgendwie akzeptiert haben, nämlich es gibt so etwas wie Wahrheit. Wir als postmoderne Menschen denken da anders. Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann glauben die Leute sie irgendwann auch. Und dieses Wort, das ursprünglich mal Joseph Goebbels zugeschrieben war, ich weiß nicht, ob das stimmt, das erleben wir, wie es sich erweist in unseren Tagen. Da werden alternative Fakten geschaffen und es gibt Millionen von Menschen, die daran glauben. Was ist denn Wahrheit? Und wie finden wir sie? Denn wenn es so etwas wie Wort Gottes gibt, dann muss das doch auch Wahrheit transportieren, oder? Ist Wahrheit immer nur im Auge des Betrachters? Ist Wahrheit das, wie es heute oft verstanden wird? Wahr ist das, was mir nützt? Ich finde es ganz interessant, die Jünger, nachdem sie das Gleichnis von Jesus gehört haben, das er ja vor einer großen Menschenmenge erzählt, die Jünger fragen nach. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, in Eroton, heißt nicht nur fragen, sondern heißt immer wieder fragen, eindringlich fragen, anhaltend fragen. Die haben also nachgebohrt und Jesus gelöchert. Erklär uns, was du meinst, dass wir verstehen, was wahr ist. Wie erkenne ich Wahrheit, wie erkenne ich Wort Gottes, hat, glaube ich, damit viel zu tun, dass wir danach suchen und dranbleiben und andauernd fragen, nachhaltig und eindringlich. So wie es der alte Kirchenlehrer Anselm von Canterbury gesagt hat, fides querens Intellektum. Der Glaube drängt danach, dass wir ihn verstehen und nicht nur einfach hinnehmen. Wie erschließt sich uns Wahrheit? Ich glaube, nur da, wo wir uns darauf einlassen, wo wir so wie die Jünger eindringlich anhaltend suchen. Und mir ist ein ganz gutes Bild dafür die Frage, wie bekommen wir eigentlich Erkenntnis in der Wissenschaft? Es gibt nur ganz selten wissenschaftliche Erkenntnisse, die einfach so vom Himmel fallen, so durch Zufall. Wie zum Beispiel Alexander Fleming, der 1928 das Penicillin entwickelt hat. Das ist sozusagen aus Versehen geschehen. Er hat vergessen, ein Fenster zuzumachen. Und so sind durch dieses offene Laborfenster Sporen des Penicillium-Schimmelpilzes auf seine Bakterienkulturen gekommen. Und am nächsten Tag hat er sich gewundert, dass die Bakterien weg waren. Ein Zufall. Aber wenn Alexander Fleming nicht geforscht hätte, gesehen hätte, was da passiert und dann sich gefragt hätte, warum war das so und weiter gearbeitet hätte daran, dann hätte er nicht das erste Antibiotikum entdeckt. Oder der Chemiker Roy Plunkett. Der wollte eigentlich 1938 ein Kältemittel finden, eins für Kühlschränke. und hat viele Sachen ausprobiert, hatte eine Menge Gasflaschen rumstehen in seinem Labor und eine, in der war TFE, Trifluorid, Ethylen, irgendwie sowas, ein Gas. Das war so lange da drin, die Flasche stand irgendwo ganz hinten und ist so lange gestanden, bis das Gas zu einem Pulver zerfallen war. Und dieses Pulver wurde zum Ausgangspunkt für das, was wir als Antihaftbeschichtung Teflon kennen. Aber auch er hat geforscht, gesucht, nachgefragt, ist dran geblieben. Verstehen Sie, versteht ihr, was ich meine? Wahrheit erschließt sich dort, wo wir uns einlassen, wo wir forschen, wo wir nachfragen, wo wir ausprobieren. Und sich einlassen und ausprobieren ist in gewisser Weise eine Umschreibung für das, was Glauben heißt. Sich einlassen auf das, was Christus sagt. Und sagen, ich will mein Leben danach führen. Und zu Anfang gucken wir, ich schau mal, ob das sich bewährt. Das heißt Glauben. Wie erkenne ich Wahrheit? Indem ich forsche und mich einlasse und dann Erfahrungen mache. Jesus sagt in dem Gleichnis, da gibt es ja einen Zwischenteil, der ist, finde ich, einigermaßen schwierig einzuordnen. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutet. Und er sagt, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nichts verstehen. Das klingt, finde ich, so, als wäre das Wort Gottes so eine Art Geheimlehre. Nur für Eingeweihte. Ist das so gemeint? Wenn das so gemeint wäre, dann wären wir ja mit dem christlichen Glauben und unserem Verständnis der Bibel ganz nah so dran an dem, wie Verschwörungstheoretiker ihre heiligen Texte lesen. Ist Glaube eine Verschwörungstheorie? Jesus sagt, wem Ohren gegeben sind zu hören, der soll doch bitte hören. Dass dieser Ausruf ist ein Ausruf, der deutlich macht, Jesus will, dass das, was er sagt, möglichst alle hören können. Es geht nicht um eine Geheimlehre an dieser Stelle. Und das ist, finde ich, ganz wichtig für uns, wenn wir über den Glauben sprechen. Ja, Jesus spricht mit seinen Jüngern anders als im öffentlichen Raum. Warum? Weil diese Jünger die Leute sind, das sind sozusagen die Forscher, die sich eingelassen haben, die anhaltend und ausdauernd mit ihm gehen und die Wahrheit, das Wort Gottes erkennen möchten. Und dieses anhaltende sich einlassen, das schließt ihnen Wahrheit auf. Aber jetzt ist das ganz entscheidend. Jesus sagt an anderer Stelle zu seinen Jüngern, Matthäus 10, was ich euch im Verborgenen sage, sozusagen im Kämmerlein beim Studium, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, vertraut, das verkündet in aller Öffentlichkeit. Und das ist entscheidend wichtig. Wort Gottes, Evangelium ist uns gesagt, damit wir es weitersagen. Nicht damit wir uns in einem exklusiven Zirkel, in einer heilen Blase sicher fühlen, in der alle der gleichen Meinung sind und deswegen sich ständig gegenseitig bestärken. Das Wort Gottes, das, was wir als Wort Gottes erkennen, ist uns gegeben, dass wir es ins Gespräch bringen mit der Welt. Und die Welt stellt Anfragen, kritische Fragen, hinterfragt. Und das ist gut. Es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen, damit wir eben nicht ein sich selbst bestätigendes, geschlossenes System, eine Verschwörungstheorie bleiben, sondern das, was wir als wahr erkannt haben, als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, dass wir das transparent machen, offen kommunizieren und ins Gespräch bringen mit den Menschen unserer Zeit und mit den Themen dieser Welt. Nichts anderes übrigens habe ich jetzt gerade versucht. Ob es gelungen ist, das müssen die beurteilen, die hören. Und jetzt wäre es spannend, aber das habe ich schon ganz oft in dieser Gemeinde getan, auszulegen, was heißt denn das mit dem vierfachen Ackerfeld in unserem Leben. Das werde ich heute aus Zeitgründen nicht mehr tun. Aber das eine möchte ich euch mitgeben, das hört bitte. All diese Beispiele, die Jesus nennt, laufen letztlich auf eines hinaus. Hört das, was Gott sagt, und lasst es in euer Leben hineinfallen. In das, was euch beschäftigt, in das, was euch herausfordert, in das, was euch gegeben ist, in das, was euer Leben ausmacht. Gebt dem Wort Gottes, und damit meine ich die Bibel, gebt ihr Raum in eurem Alltag. Und bleibt so wie die Jünger anhaltend fragend, selbst für euch allein und im Gespräch mit anderen. Und dann wird da Frucht wachsen. Und ihr werdet erfahren, dass es eben doch ein Reden Gottes gibt, das wahr ist bis in unsere Zeit. Amen.